NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Und der kommt heute aus dem Blauen Elefanten. Das ist das Kinderhaus des Kinderschutzbundes hier in Kiel. Man hört vielleicht, dass die Sonne scheint. Das hört man natürlich nicht, aber man hört vielleicht, dass die Kinder draußen spielen, weil die Sonne scheint. So, wir sind allerdings nicht im Blauen Elefanten. Im Kinderschutzbund sind wir aber dennoch, denn wir sind im dritten Stock. Das ist die Geschäftsstelle des Landesverbandes. Und das war lange, 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 lange Jahre das Arbeitszuhause, sage ich mal, von Irene Jons. Frau Jons, jetzt ist Abschiedszeit. Wie geht's Ihnen damit?
Och, mir geht es eigentlich sehr gut damit, weil ich das ja auch selber entschieden habe. Es sollten jetzt einfach mal Jüngere ans Ruder. Und ich wollte auch, wenn ich ganz offen bin, einfach mal Zeit haben, spontan zu sein und mal keinen Plan zu haben. Ich habe wirklich in meinem Leben sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe eigentlich immer gearbeitet. Und jetzt soll es mal eine Zeit geben, in der nicht alles verplant ist und in der man nicht dauernd auf den Terminkalender gucken muss.
Ja, das ist auch gut so, glaube ich, ne? Irgendwann ist es dann Zeit. Wir haben gerade schon, oder ich habe gerade schon gesagt, wir sind hier im Blauen Elefanten. Wir sind im dritten Stock in der Landesgeschäftsstelle, aber der Rest des Hauses gehört quasi dem Ortsverband Kiel. Was ist denn der Blaue Elefant?
Vielleicht muss man einfach sagen, wir sind hier in einem Haus der Kinder. Das haben wir ganz bewusst so gewählt. Auch als Landesverband sind wir ja, in unserer Geschäftsstelle sitzen wir hier mit vielen Projekten. Und der Blaue Elefant ist immer erfüllt mit Leben, mit vielen Kindern, die dorthin kommen, um Schularbeiten zu machen oder um bei Projekten da zu sein, im Hof zu spielen. Ja.
Und ich habe gerade gesagt, wir sind hier im Blauen Elefanten, aber das ist nur halb richtig. Also für mich ist es immer der Blaue Elefant gewesen, aber ich habe gelernt, es ist das Kinderhaus, das Kinderschutzzentrum hier in Kiel. Was bieten Sie denn außer den fröhlichen Kindern, die hier ihre Freizeit verbringen und, glaube ich, Schularbeiten machen, ein bisschen betreut werden? Es gibt aber auch Beratung hier, oder?
Das gibt es, aber ich glaube, wenn ich Ihre Frage höre, ich hole doch mal etwas aus. Also wir haben hier im Schleswig-Holstein als Kinderschutzbund 28 Orts- und Kreisverbände. Und es sind etwa 800 Hauptamtliche, 800 Ehrenamtliche, die dort arbeiten und die sehr gut sich ergänzen in ihrem Engagement für Kinder. Und was wir anbieten, sind einmal sehr praktische, konkrete Hilfen. Also wie zum Beispiel, und jetzt sind wir beim Kinderschutzzentrum, das eine Einrichtung ist für Fragen der Gewalt gegen Kinder, wo wir also anbieten können, wenn es um Verdachtsfälle geht, wenn es um Krisenhilfe geht, wenn es um therapeutische Hilfe geht, aber auch wenn es um Schulung von Fachleuten geht. Wir haben aber auch Kinderhäuser, wo Kinder nachmittags hinkommen können, Projekte machen, miteinander spielen, Schularbeitenhilfen machen. Wir haben, das ist vielleicht vielen bekannt, das Kinder- und Jugendtelefon, früher das Sorgentelefon.
Die Nummer gegen Kummer, weiß ich noch.
Die Nummer gegen Kummer, die auch heute noch sehr stark in Anspruch genommen wird. Also ich habe gerade die Statistik gesehen, es sind 10.000 Anrufe gewesen im letzten Jahr hier in Schleswig-Holstein. Kinder, die einsam sind, Kinder, die Probleme haben in Familien, in der Schule, in der Clique, mit ganz unterschiedlichen Problemen, also auch Fragen der Gewalt.
Und da gibt es ja eine Besonderheit, die es hier in Kiel gibt und auch in wenigen anderen Orten in Deutschland, nämlich, dass es auch ein Kinder- und Jugendtelefon gibt, was von Jugendlichen begleitet wird, wo die Jugendlichen Jugendliche oder Kinder beraten. Einmal in der Woche.
Ja, das war in den 90er Jahren, da haben wir irgendwann gesagt, also Jugendliche haben doch einen ganz anderen Zugang zu Kindern. Die haben eine andere Sprache, die wissen noch, wie die Probleme von Kindern direkt auch erfahrbar sind. Und warum wollen wir nicht mal den Versuch machen, Jugendliche selbst beraten zu lassen? Und das ist dann, ich glaube, so Mitte der 90er Jahre ist das Projekt gestartet. Damals gab es sehr viel Skepsis. Beteiligung war ja noch nicht so ein großes Thema. Ich weiß, ich bin damals ins Sozialministerium gegangen und wollte etwas Geld für dieses Projekt und da sagte man mir, aber überfordern Sie die Jugendlichen nicht? Und ich kann nur sagen, nein, wir haben es überhaupt nicht überfordert, im Gegenteil. Also es war der große Erfolg. Also es waren gleich zu Anfang, also ständig klingelte das Telefon, der Sonnabend war extra eingerichtet für diese Jugendliche, beraten Jugendliche. Die haben ja dann auch, ich glaube Anfang 2002 haben sie den Starkpreis bekommen von der damaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis. Also da sieht man schon, das war ein ganz neuer Zugang zu Kindern und Jugendlichen und wirklich sehr erfolgreich bis heute.
Es hat sich ja sowieso bei so vielem die Einstellung geändert. Da werden Sie in Ihrer jetzt jahrzehntelangen Arbeit auch viel Wandel erlebt haben. Sie haben gerade schon Gewalt, sexuelle Gewalt und andere körperliche Gewalt angesprochen. Ich glaube, wir beide erinnern uns gut daran, dass es früher halt einfach so war, dass es einen sogenannten Klaps gab. Und dass es auch in der einen oder anderen Familie den Onkel gab, der immer gerne wollte, dass die Kinder ganz dolle auf seinem Schoß sitzen. Und dann wurde vielleicht mit den Augen gerollt, aber es hieß dann auch gerne mal, stell dich nicht so an.
Ja, das sind ja jetzt so ganz unterschiedliche Problematiken. Also ich gehe mal auf den Bereich sexuelle Gewalt. Das war so Mitte der 80er Jahre. Da kamen zu uns Frauen, die als Kind sexuell missbraucht worden waren. Und wir im Kinderschutzzentrum, ich war damals Leitung des Kinderschutzzentrums hier in Kiel, fragten uns, wie kann das sein, dass wir aber keine Kinder sehen? Wir sahen Kinder, die misshandelt waren, die vernachlässigt waren, aber keine, die sexuelle Gewalt erfahren hatten. Da haben wir uns aufgemacht und haben uns auch im Ausland kundig gemacht, weil da die Erfahrungen einfach schon viel weiter waren. Und wir haben dann Mitte der 80er haben wir den ersten großen Fachkongress zusammen mit der damaligen Frauenministerin Gisela Börk gemacht. Und das war ein großer Erfolg. Also das war der erste Kongress in Deutschland für sexuelle Gewalt gegen Kinder. Und was ich noch gut erinnere, ist, der niederländische Kollege sagte dann plötzlich, 40% der Betroffenen sind jung. Und das schlug ein wie eine Bombe, weil man damals noch irrtümlich dachte, sexuelle Gewalt erfahren nur Mädchen. Und dann machte man sich mehr auf den Weg. Also es wurden Hilfen entwickelt für Kinder erstmalig. Es wurden hier auch regionale Arbeitskreise entwickelt. Also es kam sehr, sehr viel in Gang. Es gab dann als nächstes das Thema auch sexuelle Gewalt gegen Kinder mit Behinderung, was noch stärker tabuisiert war. Also so kann man sehen, dass immer mehr auch offenkundig wurde. Und ich bin ehrlich gesagt heute ziemlich froh, dass es uns damals gelungen ist, also dieses Verschweigen und diese Einsamkeit und diese Ängste der Kinder zusammen mit der erlittenen Gewalt wirklich aufzugreifen und zum Thema zu machen und wirklich Hilfen anzubieten. Also das war ein enormer Schritt.
Ja, und dann wurde ja auch von ja Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher wurden geschult. Und dass sie überhaupt erkannt haben, warum ein Kind so ist, wie es ist, woran es liegen könnte. Vorsichtig sein muss man trotzdem. Aber da wurde ja viel auf die Kinder dann dadurch zugegangen und ihnen die Chance gegeben, dieses Schweigen zu brechen. Denn das wissen wir ja auch, dass ganz oft, das ist unser Geheimnis, sage ich jetzt mal, da auch die Kinder gehindert hat. Ne? Drohungen, wenn du das erzählst, dann.
Ja, heute kann man sich das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Damals war das wie wirklich ein großer Aufbruch. Weil diese Hilfen gab es nicht. Also ich weiß, Mitte der 80er sagte man noch, sexuelle Misshandlung betrifft nur jugendliche Mädchen. Und hinterher wussten wir, auch Säuglinge wurden sexuell misshandelt. Also wir haben damals ganz viel bewegen können und ja, das erfreut einen auch zu sehen, dass man dann doch so viel für Kinder tun kann.
Wie sind Sie denn überhaupt zum Kinderschutzbund gekommen? Also von der Ausbildung her sind Sie ja prädestiniert dafür. Sie sind vom Fach, Sie sind Diplompädagogin, Sie sind Psychotherapeutin. Aber wie kamen Sie zum Kinderschutzbund? War das vielleicht auch mit Ihrem damals kleinen Sohn, dass Sie hier im, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, dieses Kinderwagencafé. Ich glaube, ich hätte mir das mit meinen Zwillingen, ich wusste nicht, dass es das gibt. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Ich hatte schon Freundinnen, aber manchmal fühlt man sich als junge Mutter, die alleine plötzlich zu Hause sitzt, vorher im Beruf war, dann doch ein bisschen einsam auch.
Nein, das war ganz anders. Also ich war 29 Jahre alt, hatte mein Diplom für Erziehungswissenschaften in der Tasche und ja, ich sag mal, ich wollte die Welt verändern und ich suchte einen Job. Den gab es nun beim Kinderschutzbund. Da wurde ich auch eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Ich kam, das muss man sich heute mal vorstellen, ich kam in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die war damals Kindertreff und auch noch Geschäftsstelle. Und es saß da der Vorstand und befragte mich und der Abschluss der Frage war, und würden Sie auch einen Feudel in die Hand nehmen? Und ich habe natürlich etwas geschluckt, aber ich habe, muss ich sagen, sehr schnell auch erkannt, warum diese Frage gestellt wurde. Denn zu der Zeit, und auch das kann man sich, glaube ich, nicht mehr so vorstellen, gab es beim Kinderschutzbund also kaum Fachpersonal und es gab eigentlich kaum Geld. Es gab aber einen riesigen Berg an Aufgaben, die wir zu erledigen hatten. Und daher, so war mein Einstieg.
Also nicht nur mit viel Engagement, sondern auch Idealismus. Also ich denke ja, wahrscheinlich waren Stunden und Bezahlung nicht ganz aufeinander abgestimmt, wie das in vielen dieser Berufe ja leider war und ist.
Aber das war es beim Kinderschutzbund, glaube ich, nie. Aber es ist schon so, wir waren damals hoch engagiert. Also man muss sich auch vorstellen, das war ja auch noch die Zeit des alten Jugendwohlfahrtsgesetzes. Also der rechtliche Rahmen, um Kindern zu helfen, war damals so, dass es eher um Sicherheit und Ordnung ging. Wir hatten in der Zeit ja auch hier in Schleswig-Holstein noch eine geschlossene Heimeinrichtung. Also das zeigt einfach, es ging nicht darum, oder es ging kaum darum, Kinder speziell zu fördern. Und wir haben dann als Kinderschutzbund auch uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, über diesen Weg erreichen wir ja aber gar keine Familien. Wenn wir nur mit Kontrolle kommen, dann funktioniert das nicht. Also sind wir den Weg gegangen, Hilfe statt Strafe. Das war unser neuer Weg. Das haben wir auch in der Bundesmitgliederversammlung Kinderschutzbund in der Zeit verabschiedet und wir haben dann ja 1990 tatsächlich auch das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz bekommen, was auch einen anderen Weg möglich machte. Ja, und das hieß, das war eine Zeit, also ja, das war wirklich so eine Zeit des Aufbruchs, wo man nach neuen Wegen suchte, wie können wir Kinder und Eltern helfen, wie können wir wirklich auch die Familien stärken. Also weil auch damals war uns natürlich schon klar, wenn es zu Gewalt gegen Kinder kommt, ist das eben immer auch ein Zeichen von Überlastung, von Überforderung von Familien. Und die Frage ist, was muss man da tun? Und da sind wir im Grunde auch den Punkt, den Sie anfänglich mal angesprochen haben, nämlich Gewalt in der Familie, der Klaps, der angeblich nicht schadete. Auch daran erinnere ich mich natürlich noch gut, das war so die 90er Jahre, da haben wir uns auch sehr stark eingemischt. Also auch da war es noch so, in den, im Kommentar, im Gesetzkommentar stand damals noch, dass ein, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Formulierung, aber dass ein wohlverdienter Schlag durchaus in Ordnung ist. Also eine wohlverdiente Ohrfeige.
Unvorstellbar, wirklich.
Unvorstellbar. Und wir mussten damals sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Also ich bin von ganz vielen Menschen immer wieder angesprochen worden. Wieso, mir hat es doch auch nicht geschadet. Und wir mussten wirklich sensibilisieren, haben große Kampagnen gemacht. Ich bin auch nach Schweden damals gefahren, weil die hatten ja ab 72 schon so ein Gesetz zur gewaltfreien Erziehung. Und habe gesagt, Mensch, wie macht ihr das denn eigentlich? Was müssen wir tun, um das Bewusstsein der Menschen zu verändern?
Wie lange hat es denn gedauert, bis das auch richtig bei den Menschen angekommen war, bei den Eltern?
Das hat doch sehr lange gedauert. Also wir haben in den 80er Jahren angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Ich weiß, ich war Mitte der 90er, war ich im Bundestag in einem Ausschuss wegen dieser Frage. Und 2000 gab es dann wirklich das Gesetz. Und wir haben dann hier in Schleswig-Holstein 2 Jahre lang eine riesige Kampagne gemacht, wo wir frühe Hilfen angeboten haben, wo wir Elternkurse angeboten haben, wo wir Öffentlichkeitskampagnen gemacht haben, um zu sagen, dieses Verhalten ist nicht in Ordnung und es schadet Kindern. Und ich habe den Eindruck, dass das inzwischen angekommen ist. Also ich glaube, heute würde niemand mehr sagen, das gehört zur Erziehung. Da hat sich wirklich was geändert, da hat sich das Bewusstsein geändert, so wie in Schweden praktisch schon 30 Jahre vorher. Was wir leider dadurch nicht bewirken konnten, ist, die Zahlen für Kindesmisshandlung sind nicht weniger geworden. Da sieht man einfach, das ist nochmal eine andere Problematik.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber auch wenn Kinder, die misshandelt worden sind, in der Lage sind, sich zu äußern dazu, also es schaffen sich, dann kriegen sie ja hier auch Hilfe.
Ja, also einmal gibt es das Kinder- und Jugendtelefon. Da kann natürlich jeder und jede anrufen und das ist anonym, kostenfrei. Und es gibt die direkte Hilfe, aber wenn mehr nötig ist, kann man sich auch hier beraten lassen im Kinderschutzzentrum oder in Beratungsstellen des Kinderschutzbundes im Lande. All das ist inzwischen als Hilfe etabliert und möglich.
Und das ist so selbstverständlich für uns heute, dass es diese Möglichkeit gibt, dass ich auch mich beraten lassen kann, wenn ich Probleme mit meinem halbwüchsigen Kind habe, was nur noch am Handy hängt oder so. Das ist für uns heute selbstverständlich. Und ich jammer vielleicht, weil es dauert, bis ich einen Termin bekomme. Und das alles haben Sie maßgeblich hier in Schleswig-Holstein mit ins Leben gerufen.
Jedenfalls haben wir viel dazu mit dazu zu tun können. Das glaube ich schon. Also was uns ja im Moment eigentlich sehr große Sorgen macht, ist immer noch das Thema Armut. Also gerade wenn man auch über Vernachlässigung redet, geht es auch oft immer um Armut. Und man muss einfach sehen, jedes fünfte Kind in Schleswig-Holstein ist von Armut bedroht. Das bedeutet, diese Kinder können nicht einfach zu einem Geburtstag gehen, weil sie nämlich das Geschenk nicht kaufen können. Die können nicht mit den anderen Kindern ins Schwimmbad gehen. Neulich erzählte mir ein Vorsitzender, die machen jedes Jahr so einen Kinotag für Kinder des Kinderschutzbundes und sagte, ach, da hatte er eine 11-Jährige, die sagte, ich war noch nie im Kino, weil das können wir uns gar nicht leisten. Also ich glaube, man macht sich nicht klar, was das eigentlich wirklich für Kinder bedeutet, und zwar sowohl in Bezug auf Teilhabe, aber auch in Bezug auf Bildung. Also die Lernmittelkosten sind einfach zu hoch. Das ist so eine Wundestelle bei uns, also weil seit Jahren versuchen wir darauf einzuwirken, dass die Kosten für Lernmittel gesenkt werden.
Ich erinnere mich gut dran. Wir haben Lernmittelfreiheit, das bedeutet, die Schulbücher werden gestellt. Aber dann braucht man noch das Workbook für Englisch, für Geografie ein Atlas, für Kunst den Malkasten. Und wenn es dann nicht nur ein Kind ist, und auch ein Kind kann schon schwierig sein, sondern zwei oder wie bei uns drei, dann ist das Anfang des Schuljahres Sportsachen, ist das. Aber hallo, das war immer ordentlich was zu stemmen. Und trotzdem haben wir offiziell Lernmittelfreiheit.
Ja, und wir haben ja heute, brauchen wir auch noch die digitale Ausstattung. Also es ist einfach so, wir haben, es gab ja auch schon Studien dazu. Also die haben wir ja auch so ein bisschen gepusht, hätte ich beinahe gesagt, dass das auf den Weg kam. Die Politik hat sich da durchaus auch bewegt. Die Studie hat damals ergeben, dass die Kosten etwa bei 1.000 Euro pro Jahr liegen. Inzwischen sind wir schon höher, 1.300 pro Jahr für Eltern. Und wenn man dann sieht, das Bildungs- und Teilhabepaket, da kann man ja, da bekommt man ja auch für Schule einen extra Betrag. Der liegt jetzt bei 175, meine ich. Und da bekommen Sie am Anfang zur Einschulung 115. Und jeder, der eine Erstschulausstattung gekauft hat, weiß, mit 115 kommt man nicht sehr weit.
Da gibt es doch nicht mal einen Schulranzen.
Nein, da gibt es nicht mal einen Schulranzen. Und was wirklich das Problem ist, also Kinder sind immer so loyal mit ihren Eltern. Und also ehe sie sagen, wir können das nicht bezahlen, sagen sie dann, ich habe es vergessen, weil es einfach sonst auch zu beschämend ist. Also sie sind so häufig im Nachteil. Das haben wir jetzt gerade ja in der Corona-Zeit auch gesehen. Das war wirklich richtig, richtig gravierend. Also dass die Kinder, die zu Hause nicht ausreichende Möglichkeiten hatten, unterstützt zu werden, oder die auch keinen Raum hatten, wo sie alleine Schularbeiten machen konnten, die sind so zurückgefallen. Also die haben über ein Jahr, zwei Jahre gebraucht, um überhaupt das wieder aufzuholen, was sie alles verloren hatten an Kenntnissen. Und ich finde, das kann sich unsere Gesellschaft eigentlich nicht erlauben. Also wir müssen doch dafür Sorge tragen, dass alle Kinder eine gute Bildung haben können. Und dass nicht einige Kinder, weil sie aus einem Elternhaus sind, das nicht über nicht entsprechende Mittel verfügt, also dass sie deshalb rausfallen aus dem System.
Nein, das können wir uns auf gar keinen Fall erlauben. Frau Jons, Sie haben viel geschafft hier beim Kinderschutzbund Schleswig-Holstein. Was ist so das, wo Sie denken, das war das Wichtigste oder auch das war das Schönste?
Also ich glaube, es gibt einfach so verschiedene Phasen. Also worauf wir wirklich sehr stolz sein können, ist, dass wir es damals geschafft haben, mit dazu beigetragen haben, sexuelle Gewalt gegen Kinder zu enttabuisieren und vor allen Dingen auch Hilfen für Kinder, was in Deutschland damals neu war, zu entwickeln und anzubieten. Das nächste, die gewaltfreie Erziehung, dass wir diesen gewaltigen Schritt geschafft haben, dass eine ganze Gesellschaft sagt, nein, das wollen wir nicht mehr, wir wollen unsere Kinder anders erziehen. Das finde ich, freut mich heute immer noch. Und der dritte, vielleicht große Schritt war 2010 sind die Kinderrechte hier in die Landesverfassung gekommen. Wir haben damals zusammen mit anderen Verbänden eine Volksinitiative gemacht und das war ein großer Erfolg mit dem kleinen Haken, dass Beteiligung damals nicht reingekommen ist. Also im Rückblick würde ich sagen, man war einfach noch nicht so weit. Damals wurde ich zum Gespräch gebeten und man sagte mir, also man muss einfach Kompromisse machen und auch Sie müssen Kompromisse machen und entweder Sie lassen sich darauf ein, dass Beteiligung jetzt nicht reinkommt oder das Ganze wird nichts. Wir werden die Kinderrechte dann nicht aufnehmen können. Und natürlich habe ich dann zugestimmt in der Hoffnung, da wird sich doch noch was ändern. Und das Spannende ist, jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem wir wieder jetzt vor einem Jahr, glaube ich, auf die Politik zugegangen sind und haben gesagt, Kindeswohl und Beteiligung, könnt ihr das nicht noch mit aufnehmen? Könnt ihr nicht die Kinderrechte noch stärken? Und ich bin ehrlich gesagt sehr optimistisch, dass es dieses Mal gelingen wird. Da hat sich auch wirklich was in der Gesellschaft getan, auch wenn Jugendliche heute immer noch sagen, sie fühlen sich nicht genügend gesehen und ernst genommen von der Politik. Also es gibt immer noch viel zu tun, aber ich finde, wir haben schon viel erreicht.
Also wenn man die 30, 40 Jahre zurückguckt, wie wir es am Anfang des Gesprächs gemacht haben, und überlegt, wie es damals aussah und was es damals für Möglichkeiten gab, beziehungsweise eben nicht gab, dann finde ich auch, es ist einfach enorm viel passiert. Jetzt ziehen Sie einen Schlussstrich, einen ganz positiven. Sie nehmen Ihren Abschied und gehen ins Privatleben nach vielen, vielen Jahrzehnten. Heißt das dann auch, Sie machen die Tür hinter sich zu und sind weg? Oder gibt es andere Aufgaben, neue Aufgaben? Oder sagen Sie, nee, jetzt mache ich erstmal eine schöne lange Reise? Oder worauf freuen Sie sich jetzt? Wie geht's weiter?
Ja, das Spannende ist, ich habe keinen Plan. Also ich habe gedacht, das erste Mal in meinem Leben, ich will keinen Plan haben. Die einzige Ausnahme mache ich, ich lerne nämlich kraulen. Das wollte ich schon immer. Ich schwimme gern hier in der Seebadeanstalt in Holtenau. Und nun habe ich gesagt, jetzt will ich kraulen lernen. Das wird mein erstes Experiment werden.
Da haben Sie sich die richtige Jahreszeit ausgesucht. Frau Jons, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
Danke auch.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.